Hereinspaziert, Herr Warnecke. Heute befinden wir uns ja in einem ganz anderen Raum als üblich, nämlich wir sind im Deutschen Bundestag. Und bevor ich Sie jetzt nochmal extra begrüße, geht mein Gruß und mein auch Dankeschön an Sie, Herr Klingbeil. Vielen Dank für die Einladung in den Deutschen Bundestag.
Sehr gerne und herzlich willkommen hier in einem der schönsten Räume, die es im Deutschen Bundestag gibt, wie ich finde.
Das können unsere Hörer jetzt leider nicht sehen, aber wir werden es mit
erzählen.
Sie können es erzählen. Ja, Sie können noch so etwas blumig oder etwas malerisch ausholen, wenn Sie möchten im Laufe des Gesprächs. Herr Warnecke, wir beide gehen uns ja, wie ich gerade schon im Vorgespräch gesagt habe, üblicherweise ein bisschen an den Kragen verbal. Heute dürfen Sie mit Herrn Klingbeil diskutieren. Welche Erwartungen haben Sie an das Gespräch?
Ich habe große Erwartungen an das Gespräch. Die SPD ist ja bekanntermaßen eine alte Volkspartei, die dieses Land geprägt hat. Und wir privaten Eigentümer haben deswegen auch große Erwartungen an die SPD. Das ist es nicht. Und deswegen vielen Dank für die Einladung, Herr Klingbeil, hier in den Bundestag.
Sehr gerne. Ich freue mich auf das Gespräch und bin gespannt, was mich erwartet.
Also ich darf jetzt nochmal vorwegnehmen, die großen Nettigkeiten wurden schon vor dem Gespräch ausgetauscht unter zwei Niedersachsen. Das ist für mich als Berliner ein bisschen befremdlich, weil ich habe ja als Berliner ist man ja relativ selbstbewusst und alles andere, was in Deutschland stattfindet, ist einem eh so ein bisschen egal. Aber da haben sich jetzt schon zwei gefunden.
Das ist übrigens eines der großen Probleme der Politik, dass die Berliner immer alles egal ist, was bei den normalen Menschen in diesem Land passiert. Ja,
ja. Mal, da haben wir schon Übereinstimmung.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich versuche mich jetzt immer mehr von den Beinen abzugrenzen, um mehr Überschneidung sozusagen hier zu stimulieren. Also, für unsere Hörer sei nochmal gesagt, was wir hier machen ist, normalerweise schicken die Verbände zur Bundestagswahl sogenannte Wahlprüfsteine an die Parteien, ja, da werden die Kernthemen abgefragt. Wir haben gesagt, bei Haus und Grund, wir machen das jetzt mal ein bisschen lebendiger und haben trotz der Corona-Pandemie die Spitzenpolitiker der Parteien gebeten, das auf dem verbalen Weg zu machen. Trotzdem nochmal vielen Dank an Herrn Klingbeil, dass er bereit ist. Wir sind alle getestet und für negativ befunden. Also trotzdem aber findet hier alles mit Abstand statt. Wohnen ist ein sehr, sehr aufgeregtes, emotionales und auch lebendiges Thema in Deutschland seit vielen, vielen Jahren. Was, wenn Sie es so für sich so zusammenfassen, die letzten 10 Jahre, was fanden Sie gut an der Debatte und was fanden Sie sehr schlecht an der Debatte, Herr Klingbeil?
Das ist ja sehr, sehr vielfältig. Also ich, und ich glaube, also das, was ich jetzt gerade zu Berlin gesagt habe, ist natürlich so ein bisschen scherzhaft, aber es ist auch ein bisschen was dran. Ich hoffe, dass wir das heute im Laufe des Gesprächs auch ein bisschen rausarbeiten, weil es natürlich schon ein fundamentaler Unterschied ist, ob ich eine Mieten-Wohnen Debatte in Berlin führe oder ob ich sie bei mir im ländlichen Raum in der Lüneburger Heide führe. So, da gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven und ich glaube auch, dass die Wahrnehmung von Bürgerinnen und Bürgern ganz unterschiedlich ist. Wenn ich bei mir im Wahlkreis, nochmal Lüneburger Heide, wenn ich da gucke, dann ist der Traum vom Eigenheim und das ist für viele so eins der großen Lebensziele, wo man darauf hinarbeitet und wenn man dann endlich mal, ich habe selbst gebaut, ja, man ist dann glücklich auch, wenn man das eigene Haus hat und ist da sehr stolz drauf und ich glaube, dass da, wenn Sie jetzt fragen, die letzten 10 Jahre sowas wie Baukindergeld, das hat bei mir im Wahlkreis wahnsinnig viel ausgelöst. Das war gut, dass man sowas gemacht hat. Und hier in Berlin kenne ich halt von vielen, die einfach irre auf der Suche sind nach Wohnraum, ja, die keinen mehr kriegen, die wahnsinnig viel von ihrem Gehalt mittlerweile für Miete ausgeben. Also wo das Eigenheim ganz weit weg ist. So, ne? Also ich meine, es ist eine andere Lebenssituation hier in Berlin. Und da glaube ich eben schon, und das ist ja für die SPD auch eine ganz zentrale Frage, dass sowas wie Wohnen mittlerweile eine der großen sozialen Fragen unserer Zeit geworden ist. Also das muss man einfach so
aber ist dann anknüpfend an Sie, an das, was Sie sagen, ist denn nicht eine soziale Frage in Berlin und vielleicht auch noch in ein, zwei anderen Bereichen, um die wir uns kümmern sollten? Und ist es dann eben vielleicht doch gar nicht die soziale Frage für alle Menschen in diesem Land? Das wäre eigentlich das, was wir sagen würden, dass man eben dann den Fokus auch legen muss auf Berlin, um dort Lösungen zu finden, auf Hamburg und München. Übrigens macht die SPD aus unserer Sicht das in Hamburg ja ganz vernünftig. Aber wir ärgern uns dann eben schon ein bisschen, wenn von der Bundestagsfraktion der SPD so kleine Bilder in den sozialen Medien gepostet werden, wo der Vermieter auf der Liege liegt, eine Sangria trinkt und daneben ist so ein kleines Fließband, auf dem Geldscheine antransportiert werden. Da finden wir dann, wird das Thema Wohnen so stark überspitzt, dass man eigentlich gar nicht mehr so richtig vernünftig über die Sache diskutieren kann. Insofern begrüße ich, dass Sie das so auf die Sache bringen und auf den Punkt bringen hier heute.
Ja, aber es ist ja, erstmal muss ja eine Debatte überhaupt angestoßen werden und dafür braucht man immer Zuspitzung. So, und es ist ja gut, dass wir miteinander reden. Da hat man jetzt in so einem Podcast ja auch mehr Zeit, ausführlicher zu reden. gehen. Und natürlich ist die Situation im ländlichen Raum anders als in Berlin. Und wenn Sie sagen, sollte man sich denn nicht auf den städtischen Bereich konzentrieren? Nee, also glaube ich nicht, aber es gibt unterschiedliche Anforderungen. Ne? Also auch im ländlichen Raum geht es ganz viel um die Frage von Lebensqualität, also wie lebt man, wie kann man Dinge erreichen? Mobilität kommt dann mit rein, auch in die Frage Wohnen. Und hier in Berlin habe ich andere Herausforderungen oder in Hamburg oder in München. Aber klar ist doch, am Anfang muss erstmal stehen, dass gebaut wird. So, das ist, glaube ich, das hat Olaf Scholz gerade auf unserem Bundesparteitag deutlich gemacht. 400.000 Wohnungen pro Jahr, 100.000 davon im Sozialbereich, also sozialer Wohnungsbau. Und das ist dann wiederum übrigens ein Thema, das kriege ich mit auch aus Städten wie Walsrode, Rothenburg-Soltau, sind jetzt die drei größeren Städte in meinem Wahlkreis, da spielt auf einmal der soziale Wohnungsbau überall eine Rolle. Also, ne, ich kenne auch ganz viele Leerstände bei mir im ländlichen Raum, also wo man für ganz günstiges Geld Immobilien kriegen kann, aber auch da, wo es dann ein bisschen mehr Zentrum wird, da fehlt der soziale Wohnungsbau, da muss auch gebaut werden, da ist eine riesige Nachfrage nach Grundstücken. Ich habe jetzt neulich in einem Fachmagazin mal gelesen, wo es dann auch um Hannover ging und Hannoveraner umlernen, wo kann man bauen, da kommt dann auf einmal so eine Stadt wie Soltau, ja, so das liegt irgendwie eine Stunde weg, aber das ist ja auf einmal Hannoveraner Umland, wo ja viele hinziehen auch, also da gibt es ganz unterschiedliche Facetten und das muss alles mit durchdacht werden, aber am Ende muss es in politischen Debatten schon immer darum gehen, dass natürlich das Ziel sozialdemokratischer Politik muss sein, dass jeder seinen Wohnraum hat. Und das ist im ländlichen Raum wahrscheinlich das Eigenheim, das ist in Berlin eine bezahlbare Wohnung und Miete und Wohnen darf kein Luxus sein.
Da sind wir, glaube ich, ganz nah beieinander. Die Frage ist nur, wenn ich mir jetzt unsere Mitglieder angucke, die ja gut 2/3 aller Mietwohnungen in Deutschland stellen, also ganz normale Bürger, die für andere Bürger Wohnraum stellen, die brauchen nicht unbedingt einen Anreiz oder eine Motivation in der Gestalt, dass man sagt, hier, wir legen dir Geld auf den Tisch, damit du endlich mal baust. Aber die möchten natürlich zumindest das Gefühl haben, dass sie, wenn sie investiert haben, hinterher auch eine kleine Rendite machbar und denkbar ist. Und die liegt bei dem durchschnittsprivaten Vermieter übrigens bei unter 1%. Also die machen sich alle nicht die Taschen voll, sondern das ist wirklich sehr fair und angemessen. Wenn ich jetzt aber in ihr Wahlprogramm reingucke, dann liest sich das jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich möchte gerne in Wohnraum investieren in Deutschland, denn das ist etwas, was quotiert wird. Da sind ja, da fallen mir so spontan so ein, zwei Dutzend Dinge ein, wo ich sage, das schreckt mich jetzt aber ab vom Bauen. Wie wollen Sie denn den privaten Eigentümer das Haus- und Grundmitglied animieren, Mietwohnraum tatsächlich zur Verfügung zu stellen?
Also teile Ihre Einschätzung nicht, weil ich gerade nochmal aus meinem Wahlkreis erlebe, dass Maßnahmen, die wir jetzt in der Regierung getroffen haben, ich habe das Baukindergeld genannt, dazu geführt haben, dass viele nochmal gebaut haben. Also bei mir gibt es...
Ich meine nicht das Selbstgenutzte. Also das Selbstgenutzte ist das eine. Ich meine Mietwohnungsbau. Sie sprachen doch davon, wir brauchen Mietwohnungen.
Ja, und da muss man ja ein bisschen trennen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Investoren aus dem Ausland, die hier irgendwie den Berliner Wohnungsmarkt leer kaufen, dass das jetzt die Hauptvertreter sind, die sie mit Haus und Grund vertreten, sondern
überhaupt
da geht's,
ne, nein, so, nein, und da, einzelne Bürger sind
so, und, mit denen, ne? So, und es geht immer um Mix. Ich glaube, dass nochmal das eine ist, das, was wir jetzt auch mit der Baulandmobilisierung gemacht haben, dass wir gucken, wie kann man zusätzliche Grundstücke zur Verfügung stellen, wie kann man dafür sorgen, dass Kommunen überhaupt Bauland bekommen, wie kann man auch über energetische Sanierung dafür sorgen, dass es Modernisierung gibt. Also da gibt es ja eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir jetzt auch in der Koalition jetzt noch auf den Weg bringen gerade. Und ich kann nicht erkennen, dass es ein nachlassendes Interesse gibt zu bauen. Also sehe ich überhaupt nicht.
Was den Bau von Einfamilienhäusern angeht, bin ich da voll und ganz bei Ihnen. Das ist nämlich eine der Möglichkeiten, die man überhaupt nur hat, um heutzutage Wohneigentum zu schaffen. Ja, nichtsdestotrotz, wir brauchen ja auch Mietwohnungsbau. Und hier sehen wir eben einige Probleme. Und wenn ich mir das Bauland-Mobilisierungsgesetz, wie es so schön heißt, angucke, Bauland wird da leider nicht mobilisiert, sondern wir sehen, dass es Verpflichtungen, Bauverpflichtungen gibt, gerade für private Eigentümer, was jetzt unsere Mitglieder natürlich auch nicht anspricht. Wenn es auf einmal heißt, sie müssen hinten im Garten statt des Obstgartens, den sie haben, auf einmal noch ein weiteres Einfamilienhaus dulden. Also das wäre eben schon so ein Punkt, wo ich sage, das spricht uns nicht an. Und dann ist es natürlich konkret, wenn man durch das Programm durchgeht, angefangen von Mietendeckel über Mietpreisbremse, CO2-Preis, Da gibt es ja eine ganze Kaskade von Maßnahmen, die eigentlich nur schreien, also wer Wohnraum anbietet, der ist offensichtlich schon reich, der darf damit nichts mehr verdienen.
Nein, aber dann lassen Sie uns die Punkte einzeln durchgehen. Also der Mietendeckel steht ja gar nicht im Programm drin, sondern es steht ein Mietmoratorium oder ein Mietenstopp drin. Also da müssen wir ja genau bleiben auch. Also,
Sie müssen mir den Unterschied erklären.
Sie sind der Fachmann, aber nein, Sie wissen, dass der Berliner Mietendeckel, der hat ja gar keine Steigerung zugelassen. Und das, was wir als Mietmoratorium beschreiben, ich benutze immer den Begriff Mietenstopp, das ist etwas, was ja den Inflationsausgleich beinhaltet. Also das heißt, da gibt es die Steigerung. So, das ist ein fundamentaler Unterschied. So, dann sagen wir natürlich auch, das kommt ja Ihrem Vorschlag von vorhin entgegen, dass man sagt, wir konzentrieren uns auf da, wo es wirklich drauf ankommt. Also es gibt ja auch immer wieder Forderungen, habt ihr das jetzt gesehen bei anderen Parteien, die sagen, das muss im ganzen Land sein. Wir machen das da, wo der Wohnungsmarkt angespannt ist, halte ich auch für den richtigen Weg. Aber das ist etwas, wo wir dafür sorgen, dass Wohnraum auch sozialbar, dass der Wohnraum sozusagen bezahlbar bleibt und dass überhaupt erstmal alle Menschen sich das leisten können, in diesen Ballungszentren auch zu leben. So, bei der Frage CO2, ist eine Notwendigkeit da, dass wir vorankommen bei diesem Thema. Die kann ja niemand bestreiten in diesen Tagen, dass wir gucken müssen, wie ist der wichtigste Weg, um Klimaschutz voranzutreiben, und der Gebäudebereich ist einer der großen Faktoren, wo wir besser werden müssen. So, und das wird laufen müssen. Wir haben es jetzt ja gerade beschlossen, die 50-50-Aufteilung. Es muss über Anreizprogramme in energetischen Sanierung laufen. So, das ist auch klar. Und jetzt muss man gucken, wie man das konkret ausgestaltet. Aber ich bin schon dafür, dass die Vermieter, die auch wirklich sagen, wir investieren hier, dass die dann auch am Ende besser gestellt sind und dass die was davon haben, sehr konkret.
Also ich springe mal zurück. Sie haben so wunderbar viele Themen aufgemacht, ja. Dass ich jetzt mal zu dem ersten, das Sie erwähnten, gehe, nämlich dem Mietenmoratorium. Das ist eigentlich so ein Beispiel für das Thema vom Eingang. Ich habe mir gerade nochmal die aktuellen Zahlen vom Statistischen Bundesamt genommen. Die jüngsten Zahlen, die veröffentlicht wurden, sind die Märzzahlen zu den Mietsteigerungen. Wenn man jetzt ein Jahr zurückgeht, dann sind die Mieten in Deutschland von März 2020 bis März 2021 um sage und schreibe 1,3% gestiegen.
Im Durchschnitt in Deutschland?
Im Durchschnitt in Deutschland. So
und wie stark sind die Mieten gestiegen in Hamburg, Mitte, in Berlin?
In Berlin
Charlottenburg?
Auch, in Berlin auch 1,8%. Mhm. 1,8% in den vergangenen 12 Monaten. Und da sieht man dieses Irrsinnige an der Debatte. Die Mieten nämlich eigentlich gar nicht steigen. Sie können auch nicht steigen, weil wir schon ein soziales Mietrecht haben. Wir haben in den letzten Jahren...
Ins Wort falle, aber wir sollen ja ein bisschen impulsiver diskutieren. Streiten Sie denn ab, dass es gerade in einer Stadt wie Berlin, dass es Tendenzen gibt, dass hier wirklich die großen Heuschrecken auf den Mietmarkt reingehen und dass es hier Tendenzen gibt, dass die Mieten verteuert werden, dass Leute hier verdrängt werden, dass es immer schwieriger wird, bezahlbaren Wohnraum zu kriegen. Das sehen Sie nicht.
Das habe ich nicht gesagt.
Ich sage jetzt Folgendes.
Die Masse der 120.000 Wohnungen, die überhaupt die Heuschrecken hier zum Staat auf den Weg gebracht haben, hat der rot-rote Senat in Berlin verkauft vor 12, 13, 14 Jahren. Das war erstmal das Startkapital, sonst hätten wir die gar nicht hier.
Sind wir uns einig, dass das ein Fehler war?
Einverstanden. Das Zweite
ist... Jetzt sind wir heute und hier und müssen jetzt entscheiden, was machen wir jetzt.
Genau. Unsere Mitglieder machen diese Preistreiberei nicht mit. Das ist auch statistisch nachgewiesen. Die liegen weiter drunter. Die verhalten sich so nicht. So, und unsere Mitglieder stellen jetzt aber fest, sie können sich letztlich die Vermietung nicht mehr leisten. Geben auf, müssen verkaufen. Die verkaufen jetzt tatsächlich, und wissen Sie, wer jetzt wieder kauft? Die großen Fondsgesellschaften.
Aber wenn jemand, der jetzt auch... Jemand jetzt vermietet und Sie sagen, die halten sich an die Regeln, das heißt, die machen gar keine überteuerten Mieterhöhungen, ja, dann sind die doch gar nicht betroffen davon.
Die sind insofern betroffen, als dass der standardprivate Vermieter eine Miete im laufenden Mietverhältnis im Regelfall nicht erhöht. Gut, die Hälfte der Privaten machen das nie, selbst wenn das Mietverhältnis 20 oder 30 Jahre dauert. Wenn dann aber eine Neuvermietung stattfindet, nehmen Sie ein bisschen mehr, weil Sie dann ja bisher keine Begrenzung hatten. Und dann wird die Wohnung für die Neuvermietung saniert, neues Bad reingesetzt, neue Küche, eventuell neue Fenster und dann auch eine höhere Miete genommen. Diese Steigerung war bisher zulässig, ist durch die Mietpreisbremse aber auf 10% reduziert. Das heißt, sie können bei einer Neuvermietung eben nicht mehr investieren. Und das führt dazu, dass viele Private dann sagen, gut, dann geben wir auf und verkaufen. Und da erleben wir mittlerweile Land auf, Land ab, dass diese Mietshäuser tatsächlich von diesen Großinvestoren gekauft werden. Und zwar nicht mit dem Ziel, sie ordentlich zu bewirtschaften. Nicht mit dem Ziel, altersgerecht umzubauen. Nicht mit dem Ziel, energetisch zu modernisieren, sondern damit, die SPD nennt es immer spekulieren, und das trifft es auch irgendwie, die Immobilien zu halten und hoffentlich in 10 Jahren in irgendeinem Fonds verpackt noch teurer zu verkaufen. Und deswegen unsere Analyse ist, die Maßnahmen führen jetzt gerade dazu, dass, was wir beide nicht wollen, dass unsere Wohnungen global gehandelt werden, dass genau das richtig beginnt.
Aber dann ist die entscheidende Frage ja, wie kann man diese Spekulation unterbinden? Und ich sage Ihnen, ich habe jetzt neulich...
Jetzt hatten Sie ja genügend Redeanteile, jetzt darf auch der Klingbeil.
Aber wissen Sie, ich habe ein sehr prägendes Gespräch mit meiner Friseurin hier in Berlin Mitte gehabt, die mir gesagt hat, sie kann sich hier nichts mehr leisten. Sie muss jetzt raus, sie muss richtig raus. Und zwar mit Stunde Fahrzeit nach Berlin rein, weil hier ist alles zu teuer geworden. Und das ist ja das, ich habe das erlebt, als es dann, ich lebe ja in Munster, also in der Lüneburger Heide, wo die Welt noch völlig in Ordnung ist. Aber natürlich habe ich hier in Berlin auch eine Wohnung als Generalsekretär. Und ich merke das einfach auch in meinem privaten Umfeld hier in Berlin, als der Mietendeckel da war, wurden die Vermieter ja auch gezwungen, mal zu benennen, wo man eigentlich wäre. Und da waren schon viele richtig, richtig drüber. Und da rede ich nicht von ein paar Euro. Und das zeigt ja, wie so ein Wohnungsmarkt auch in eine Schieflage kommt. Und das ist etwas, wo ich mir schon Sorgen mache, wenn man sagt, die einfachen Leute, nochmal die Friseurin und die Verkäuferin und der LKW-Fahrer, die haben ja auf einmal alle keinen Platz mehr in Berlin. Das ist etwas, wo ich glaube, das ist nicht gut für unsere Gesellschaft. Und das ist eine Herausforderung, die müssen wir angehen. Und dafür hat die SPD jetzt Lösungen gefunden, auch in ihrem Programm, die ich gar nicht schlecht finde und wo ich glaube, die werden helfen. Und das heißt aber nicht, dass ich nicht die Frage von Spekulation, wie Sie sie angesprochen haben, dass ich das nicht als zusätzliches Problem sehe und glaube, wir müssen gucken, wie wir damit umgehen. Also das nehme ich als Herausforderung gerne an.
Aber Herr Klingbeil, muss ich jetzt, Herr Warnecke, Sie sind ja eigentlich berufen, hier zu sprechen, aber da ich mich ja jetzt schon vor dem Gespräch als Berliner hier geoutet habe und seit 38...
Müssen Sie nicht für entschuldigen.
Nee, ich im Gegenteil. Aber es ist immer so, hat immer so einen schönen Effekt, weil ich in Berlin-Mitte immer einer der wenigen Berlin-Stämmigen bin. Also ich lebe jetzt 38 Jahre in Berlin und ich muss sagen, als Student habe ich hier auf, glaube ich, zu zweit auf 150 Quadratmetern für 4 Euro netto kalt gewohnt. Das war herrlich, ja. Also gleichermaßen muss ich erkennen, dass dann aber auch das damals schon eine krude Miete irgendwie war, die wir uns da geteilt haben. Mittlerweile ist es ja so, jetzt wohne ich in Berlin-Mitte, ja. Also es hat nun auch nicht jeder einen Anspruch, ne, wahnsinnig zentral zu wohnen. Und meine Nachbarn, die jetzt vom Mietendeckel für temporär betroffen waren, das sind eben offen gesagt Zahnärzte und Rechtsanwälte. Ne, das ist
aber
jetzt,
wie kommen Sie zu der Aussage, dass nicht jeder den Anspruch hat, zentral zu wohnen?
Nein, also ich sag nicht zentral. Ich sag nur, niemand hat den Anspruch, in der Top-Lage zu wohnen. Ne?
Also, ja, aber in meinem Gesellschaftsbild schaffen wir es schon nicht, nur die Elite irgendwie in Berlin-Mitte wohnen zu lassen. Also, ne, ich meine, deswegen finde ich ja sowas wie sozialen Wohnungsbau total wichtig und finde nicht, dass das eine Sache der Randlagen ist. Also, ich glaube, dass das was ist, womit Gesellschaft sich beschäftigen muss. In meinem Bild von Gesellschaft haben wir einen sozialen Zusammenhalt und in dem Bild von meiner Gesellschaft kann eine Verkäuferin sich auch leisten, mitten in Berlin zu leben und nicht am Rand.
Ich glaube, dass das tatsächlich auch, wenn ich da mal einhaken darf, bei dem Gesellschaftsbild liegen wir, glaube ich, nicht so weit auseinander. Wir haben bei dem Gesellschaftsbild ein praktisches Problem. Hm. Wenn jeder, der in Berlin-Mitte wohnen will, in Berlin-Mitte wohnen könnte, dann hätten wir hier 2000 Hochhäuser mit 200 Etagen und zwei Quadratmeter großen Wohnungen. Das ist die eine Realität. Wir haben aber auch in Berlin-Mitte Sozialwohnungen und wir sind überhaupt, wir argumentieren nicht in Richtung Verdrängung oder Ähnlichem. Wir glauben nur, dass es Maßnahmen geben muss, die trotzdem noch für den privaten kleinen Bürger die Vermietung einer Wohnung zu auskömmlichen Renditen möglich machen. Und die Auswüchse, die es hier gibt, die rede ich nicht schön und die sind auch nicht gut. Und die Mietpreisbremse müsste da ja eigentlich reichen. Und dann stellt sich die Frage, warum noch das Mietmoratorium? Und richtig eng wird es dann jetzt, da möchte ich noch drauf eingehen, bei dem CO2-Preis. Der CO2-Preis wurde ja nicht von privaten Vermietern eingeführt oder von Eigentümern oder wie auch immer, sondern die Bundesregierung, die auch von der SPD getragen wird, hat den vor 2 Jahren eingeführt. Der CO2-Preis, auch nicht meine Erfindung, ich sage nur, was sie eingeführt haben, bedeutet, der Endverbraucher soll es im Geldbeutel spüren und dann mit den Füßen abstimmen. Das bedeutet eben, nehmen wir mal ein Flugzeug, das Fliegen wird teurer und dann soll er sich überlegen, nehme ich vielleicht doch lieber den Zug oder eine Fluggesellschaft, die vielleicht Flugzeuge benutzt mit sparsameren Triebwerken. Aber niemand würde sagen, oh, wir müssen jetzt der Lufthansa den CO2-Preis überhelfen, weil die ja die Triebwerke kauft. So, jetzt sagen wir auf einmal, nachdem der CO2-Preis eingeführt worden ist, das gilt für alles, aber fürs Wohnen gilt das jetzt eben nicht. Und kommen dann mit der absurden Begründung der Lenkungswirkung, die ja beim Verbraucher liegen soll. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn jetzt auf einmal, nehmen wir mal ein Haus in Ihrem Wahlkreis, unten ist ein Laden drin, in der Mitte wohnt der Eigentümer und oben wohnt der Mieter. Warum jetzt auf einmal der Eigentümer, der in der Mitte wohnt, für seinen Nachbarn, vielleicht auch Freund und Mieter, der im Dachgeschoss wohnt, den CO2-Preis des warmen Duschens bezahlen soll? Das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen.
Warnke, ein bisschen komplexer, wenn ich das so sagen darf. Erstmal, ja, wir haben den CO2-Preis eingeführt, aber Sie wissen auch, dass die SPD gerade in der aktuellen Debatte, die in diesen Tagen stattfindet, wo ein Kanzlerkandidat der Union sich hinstellt und sagt, lasst uns den CO2-Preis mal drastisch erhöhen, und wo eine Kanzlerkandidatin der Grünen sich hinstellt und sagt, lasst uns den CO2-Preis mal drastisch erhöhen. Also, wo ich ja manchmal wirklich schockiert bin über die Einfallslosigkeit auf der schwarzen und der grünen Seite über die Frage, wie kann man Klimapolitik machen, ja? So, ich glaube, dass wir da ganz andere Antworten haben, komme ich gleich auch drauf. CO2-Preis ist richtig, aber er darf nur moderat steigen, weil die Frage ist ja, wo kann Lenkung überhaupt stattfinden? Also, ne, wenn Sie das Beispiel der Pendler zum Beispiel oder solche Dinge, ich rede jetzt ganz viel von meinem Wahlkreis, ich hoffe, das hören dann auch viele hier und sehen, was für ordentlich Werbung ich mache für die Lüneburger Heide, aber da gibt's ja gar keine Lenkungsmöglichkeit. Also wenn ich mal entweder fahre ich Auto oder ich bleib zu Hause. Das sind die einzigen Lenkungsmöglichkeiten, die ich habe. Aber ich kann ja nicht sagen, ich steige auf den Nahverkehr um oder ich steige auf die S-Bahn oder sowas um, ne? Wie das in Berlin möglich wäre. Also da muss ich ja Alternativen überhaupt erstmal schaffen. So in der Frage Wohnen und CO2, die Sie angesprochen haben. Ja, Sie haben recht. Natürlich, wenn der den ganzen Tag die Dusche durchlaufen lässt, dann kann der Vermieter da nichts machen. Aber die Frage ist ja trotzdem im Bereich der energetischen Sanierung, was kann da der Vermieter eigentlich machen? Also hat man jahrelang die Ölheizung oder saniert man irgendwann mal? Wie ist das mit Wärmedämmung? Kann man da nicht auch als Vermieter was machen? Und deswegen, glaube ich, braucht man ein kluges Vorgehen, das Anreize schafft auch zur Modernisierung und das dann auch irgendwann sagt, und wenn modernisiert wurde, dann ist natürlich klar, dann wächst die Verantwortung auch beim Mieter, ja, also wenn dann modernisiert wurde, aber solange der Vermieter sich auch weigert zu modernisieren und sagt, ist mir alles egal, was da in dem Wohneigentum, was ich habe, passiert und wie da überhaupt die Möglichkeiten sind für den Mieter dann CO2 sparsam zu leben, da muss man, glaube ich, eine kluge Ausbalancierung
finden. Also bei dem, was Sie jetzt gerade sagen, möchte ich unmittelbar anknüpfen, weil ich finde, dann haben Sie ja die Lösungsmöglichkeiten schon auf den Tisch gelegt. Also ich kann Ihnen zum einen sagen, wir haben 902.000 Mitglieder und diese privaten Eigentümer haben ein hohes Interesse daran, ihre Immobilien nicht verfallen zu lassen und die wollen modernisieren. Also das kann ich beruhigend schon mal mit auf den Weg geben. Aber wenn Sie selber sagen, ein Eigentümer, der was gemacht hat und der etwas macht, wenn der etwas getan hat, kommt der Mieter in die Verantwortung. Dann kann es doch keine starre Umlage 50-50 zwischen Mieter und Vermieter geben. Allein das spricht ja mindestens schon dafür, dass es dann an den Gebäudezustand anknüpfen müsste, wie groß der Anteil jeweils ist. Und das Zweite ist, und dann werden Sie vielleicht überrascht sein, lobe ich Sie mal, Sie haben zumindest in Ihrem Wahlprogramm...
Können Sie gerne häufiger tun, das ist so, komme ich mit klar.
Gut, wenn Sie damit klarkommen, mache ich gerne. Sie haben zumindest, leider nicht als Ziel, aber als Prüfung ja in Ihrem Wahlprogramm drin, eine Klimakopfpauschale. Und das ist ja eigentlich das, was wir ganz stark kritisieren an dem damaligen Beschluss der CO2-Preiseinführung. Diese Konzepte, die Schweiz hat sie auch vorgemacht, von jedem Wissenschaftler erdacht, sehen immer vor, dass das eingenommene Geld hinterher ausgeschüttet wird an die Bürger pro Kopf. Das ist auch die Empfehlung der Wirtschaftsweisen gewesen. Und es hätte nämlich dazu geführt, dass sozial gerecht jeder pro Kopf die Summe X pro Jahr wiederbekommt. Und derjenige, der wenig CO2 ausstößt, macht einen Gewinn. Und wer viel CO2 ausstößt,
ja, die Frage halt ist nur,
kommt das nicht?
Ja, aber da ist doch wieder die Frage, habe ich überhaupt die Möglichkeit? Also der Pendler von Munster nach Hamburg, der hat doch gar keine Möglichkeit, CO2 zu reduzieren. Also wie soll der denn CO2 reduzieren, wenn der jeden Tag eine Stunde im Auto sitzen muss?
Wie sollen Wohnungseigentümer,
der keinen Beschluss in der WEG bekommt, CO2 reduzieren? Und da muss ich erstmal die Alternative schaffen. Da rede ich von Ladesäulen, da rede ich von Elektromobilität, da rede ich vom Ausbau öffentlicher Nahverkehr. Und genau so ist es doch auch im Gebäudebereich. Man muss jetzt erstmal überhaupt die Alternativen schaffen. Da geht ganz viel über Anreize zur energetischen Sanierung. Und dann kann man am Ende auch drüber reden. Also da ist ja der anders behandelt, der in einem Gebäude lebt, das wärmegedämmt ist, das moderne Heizung hat, das sozusagen, wo schon viel in die Sanierung reingesteckt wurde, der ist ja bevorteilt im Gegensatz zu dem, der irgendwie ohne Wärmedämmung lebt und wo noch die alte Ölheizung ist.
Sie kritisieren Ihre Entscheidung zur Einführung des CO2-Preises.
Nein, ich widerspreche Ihnen. Nein, das tue ich nicht. Wir haben immer gesagt, CO2-Preis, natürlich hat der eine Auswirkung auf die Lebensführung der Menschen. Die Frage ist nur, wie drastisch erhöhe ich den? Und ich zucke gerade zusammen, wenn das, was wir jetzt mit 25 Euro einführen, wenn einem Herrn Laschet oder einer Frau Baerbock mal so ganz locker über die Lippen kommt, ja, machen wir jetzt 60 Euro. Oder gestern habe ich irgendwo gelesen, dass jetzt manche Verbände fordern, das mal eben auf 100 Euro oder sogar auf 200 Euro perspektivisch anzuheben. Ich sage Ihnen, das ist ein Programm, da kriegen die Populisten Zulauf, wenn man das mal eben so macht, weil der normale Bürger kann dann nicht mehr mithalten, solange man ihm nicht Alternativen. In dem Moment, haben Sie vorhin noch angesprochen, und ich bin jetzt wieder vom Verkehrsbereich, in dem Moment, wo ich entscheiden kann, ob ich mich ins Flugzeug setze oder mit der Bahn fahre, sehen wir übrigens, da wird, wenn ich nehme mal die Strecke, ist jetzt nicht unser Thema, aber ich nehme die Strecke Berlin-München, da fahren die Leute jetzt alle mit der Bahn, weil es die Alternative gibt. So, und in dem Moment, wo Alternativen da sind, funktioniert das, aber bei CO2-Preis muss man Alternativen erstmal schaffen. Also, einfach nur verteuern funktioniert nicht. Jetzt sind wir im falschen Thema. Also, sorry.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, Herr Klimmer, da haben Sie recht, wir brauchen die Alternativen, das gilt auch fürs Wohnen. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Nein, es ist überhaupt kein Problem. Aber Ihre Aussage, dem widerspricht auch nicht tatsächlich die Überlegung anzugehen, die Kopfpauschale einzuführen und es zurückzuerstatten. Das wäre, glaube ich, also, für alle Bürger gut, egal ob Mieter oder
Das Schöne ist ja, unerwarteterweise haben Sie wahnsinnig viele Schnittmengen, haben sich jetzt in diesem Gespräch herausgearbeitet. Ich fasse zusammen irgendwie. Hoffentlich gibt es da noch einen weiteren Dialog. Jetzt kanalisieren wir das Ganze nochmal aber auf das Thema Bundestagswahl. Ja? Herr Warnecke, wir haben uns nicht groß vorab gesprochen, aber die einzige Frage, die wir vorbesprochen haben, die haben Sie jetzt noch nicht fallen lassen. Mit welchen Argumenten bewirbt sich denn die SPD bei den privaten Vermietern um ihre Stimme?
Nee, ich glaube, ganz vieles habe ich jetzt gerade schon genannt. Also, dass wir sind die Partei, die am Anfang sozusagen erstmal sagt, wir bauen, das ist wichtig, dass in diesem Land gebaut wird. Wir sind die Partei, die den Mieterschutz nach vorne stellt, aber natürlich haben wir auch großen Respekt vor privatem Eigentum und wir halten das Land zusammen. Also das sind viele Argumente, die das zusammenbringen und die am Ende dafür sorgen, dass, glaube ich, gerade die klassischen SPD-Wähler die sind, die auch Wohneigentum haben und gucken wollen, dass es in diesem Land vorangeht.
Herr Warnecke, kennen Sie ja mittlerweile ganz gut, von Ihren Augen lese ich ab, inwiefern Sie das überzeugend finden. Deswegen reden wir da jetzt nicht weiter drüber. Was wünschen Sie sich denn von Herrn Klingbeil jetzt zur Wahl und in der nächsten Legislaturperiode?
Ich wünsche, dass wir die Schärfe, die zwischen Mieter- und Vermieterseite haben, vielleicht wieder ein bisschen abbauen können. Dass die SPD nicht nur das wiedergibt, was der Deutsche Mieterbund sagt. Die gucken nämlich immer nur von einer Seite auf das Problem und sich vielleicht mal so ein bisschen auch an die privaten Eigentümer rantraut. Wir beißen nicht. Wir meinen es auch gut mit den Mietern. Und Sie hatten eingangs gesagt, das Eigenheim steht noch auf dem Programm. Wir vertreten ja auch selbstnutzende Immobilieneigentümer. Das ist ein schönes Zeichen. Vielleicht nicht nur in Gestalt von Genossenschaftsanteilen, sondern auch wirklich das private Eigentum. Und ich glaube, wenn Sie sich in die Richtung bewegen, dann klappt das auch mit den Wahlen.
Herr Klingbeil, was erwarten Sie denn von Herrn Warnecke?
Boah, unser erstes Zusammentreffen heute. Das war jetzt, war ein fairer Austausch. Aber ich glaube, dass manchmal man aufpassen muss, ein bisschen weniger zwischen den Zeilen immer das Schlechteste rauslesen. Also ich glaube, die SPD hat sehr häufig bewiesen, gerade in dieser Legislatur, dass sie viel auch für Vermieter macht. Sage Ihnen aber auch, ich trage nicht die Verantwortung für Leute wie Herrn Seehofer, die ja am Ende als Bauminister auch für Dinge verantwortlich sind. Also da lasse ich mich für vieles immer verhaften, aber nicht für den zuständigen Minister.
Ein schönes Schlusswort. Herr Warnecke, wir sehen uns in Kürze wieder. Herr Klingbeil, vielen Dank für die Einladung. Jetzt scheint sogar richtig die Sonne. Ja, das heißt doch, eine Szenerie und eine tolle Szenerie und ein persönliches Ende. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Klingbeil.
Ich danke.